Okay, ich würde anfangen mit so einem kleinen Spiel, damit alle ein bisschen mehr in Schwung kommen und für uns auch so ein bisschen einordnen, was für Menschen heute an hier sind. Das geht ganz einfach, wir haben ein paar Fragen gebracht und ihr könnt aufstehen, wenn ihr die Fragen mit Ja beantworten würdet, was ihr aber auch erlaubt zu lügen. Also die erste Frage wäre, wer von euch hat die Räumung im Hambacher Forst letztes Jahr aktiv mitverfolgt?
Ja,
was heißt denn
aktiv? Mitverfolgen?
Ja.
Ja, natürlich. Hast du nicht im Fernsehen geguckt? Dann ist er aktiv.
Dann ist aktiv.
Ja, im Fernsehen gucken ist aktiv oder nicht? Also aktiv hieß ja mal, wer dabei gewesen.
Wer ja, verfolgt. Okay.
Ja, dann immer ein Gelobes ist.
Wer war denn schon mal im Hambi? Wer war denn schon mal im Hambi?
Oh ja.
Ah ja, das ist ja auch
schon
so viele.
Alles Insta, ja, braucht er ja nicht.
Ja, der war schon auf dem Baumhaus.
Auf dem Baumhaus.
Aber nicht im Hambacher Forst, geht
dann
auch.
Ja,
nein.
Generell.
Ach, generell, ja, danke.
Das ist schwierig.
Und wer von euch dachte denn schon einmal oder vielleicht auch häufiger, dass wir eigentlich alles verändern müssen?
Alles, aber nur
alles. Dinge, ne?
Ich mag auch Dinge,
die nicht im Universum, oder?
Ja.
Das wird auch die gelbe Grenze, ja?
Ja, erstmal.
Betonung nicht auf eigenen Platz. Genau, und wer würde denn für dieses alles verändern auch in Kauf nehmen, dass darauf Repressionen folgen? Also, dass man riskiert. Ja.
Ja,
ich bin Pommes, das ist Robin. Wir haben unterschiedlich lange im Hambi gewohnt und haben mit einer größeren Gruppe diese Vortragsreihe gerade und euch irgendwie Sachen unter sind, die wir erzählen, dann könnt ihr, also vom Verständnis her, könnt ihr gerne Zeit aufzeigen oder irgendwie uns das irgendwie bemerkbar machen. Und ich glaube, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ist es auf jeden Fall gut, das vielleicht nicht ganz am Ende zu machen, sondern wir mal gerne auch einfach Bescheid sagen. Genau, ich war letztes Jahr im Hambi und ich war nicht so mega lange da, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es ein unglaublich starker Ort war für mich, an dem ich sehr viel gelernt habe zum einen, darüber, wie sich Menschen organisieren können, über Baumhäuser bauen, über alles Mögliche und auch irgendwie meine persönliche Kritiken auf jeden Fall sich weiter ausgefeilt haben und an dem ich auch einfach super viel Motivation mitgenommen habe, weiter politisch aktiv zu sein und für was einzustehen, was einzutreten. Und genau, für mich ist so ein bisschen das Ziel von dieser Tour auch, dieses Gefühl, dieses Empowerment und diese Lust auf Veränderungen auch einfach weiterzutragen, Menschen davon zu erzählen und gleichzeitig aber auch die Geschichte vom Hambacher Forst selber weiterzuschreiben und es nicht einfach irgendwie anderen Leuten zu überlassen, sondern auch sozusagen die Bewegung ihre eigene Geschichte schreiben zu lassen.
Ich habe so ein Jahr oder ungefähr im Wald gewohnt und ja, die Zeit hat so mein Leben ziemlich stark verändert, weil ich seitdem nicht mehr irgendwie was Normales mache, wie die Leute das so einkategorisieren. Also genau, ich habe da halt irgendwie kennengelernt, wie es sich anfühlt, für was einzustehen und auch mit allem, was ich habe, für was einzustehen, was ich für richtig halte und das mit anderen Menschen zusammenzutun. Und ja genau, das hat halt dazu geführt, dass ich eigentlich nichts mehr anderes machen will und jetzt genau mache ich eigentlich Vollzeitaktivismus und ja, das fand ich ziemlich stark und auch so dieses Gefühl zu kriegen, ich kann das verändern, wenn ich mich mit anderen zusammenschließe und genau, wenn wir uns organisieren und ja, das würde ich gerne teilen und zeigen, wie wir dazu gekommen sind.
Vielleicht wird es ja irgendwann zum Lehrberuf. Aktivistisch.
Ja. Ich würde euch einladen, vielleicht eine kleine Tuschelrunde zu machen, ein, zwei Minuten mit euren NachbarInnen zu sprechen und mal herauszufinden, warum die Menschen hier sind. Also jetzt haben wir erzählt, warum sind wir hier, aber ihr könnt es ja wahrscheinlich zum Teil noch nicht so mitbekommen, aber vielleicht noch nicht alle. Genau.
Ich
Ich habe mal eine Frage. Ja. Für wen ist die Kamera und das Ganze aufzeichnen?
Ich mache das für meine eigene Seite.
Und wie heißt die Seite?
Naja, genau, das fragen wir gleich mal alle. Genau, Bodo wollte den Podcast gerne aufnehmen, um ihn auf seiner Seite zu veröffentlichen. Und wenn jemand aber nicht gerne mag, dass es aufgenommen wird, weil wir auch eigentlich ganz gerne mit euch in Kontakt treten und dass es auch Diskussionen sich ergeben können und wenn es Leuten unangenehm ist, dann würde ich jetzt sagen, schalten wir es jetzt einfach aus und dann ist es auch cool.
Ja. Ja, wird ein Gefühl, was ist das? Wer riecht nicht dann von den Sachen raus?
Nee, das sehe ich nicht so. Also genau, wenn ihr es nicht wollt, dann sagt es einfach und sonst.
Nein, nicht drauf die ganze Leute.
Dann nehmt es auf.
Okay, ja. Habt ihr Lust, irgendwie euch mal umzugucken und mal schauen, warum die Leute so wagen?
Wir gehen vorbei.
Wir
kennen uns
Statt über alle Besuchungen
zu bauen,
direkt die Dinge anfangen. Ja, ja. Hier hängt das, wie wir schon gesehen haben, bei der Fettsache, der ist das soll stattfinden, solange der Hammer steht. Ich habe auch ein bisschen
Wenn ihr wollt, könnt ihr so kurz zwei, drei Sachen einfach mal reinwerfen in den Raum, dass alles mitbekommt, was ihr vielleicht von dem Vortrag erwartet oder was, was ihr Lust habt, was euch interessiert. So kurz ein paar Ideen.
Nochmal neu, jedes hier.
Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach so durcheinander einzelne Sachen reinwerfen. Genau, warum ihr hier seid, was euch an dem Vortrag interessiert, was ihr besonders erwartet oder.
Was ist mit den Baumhäusern? Gibt es die noch und wie viele?
Okay.
Naja, mich interessiert, wie ihr jetzt so denkt oder wie die Leute, die zurzeit in den Baumhäusern sind, wie sie denken, wie lange sie jetzt aushalten oder auch zu sagen, wir könnten das Risiko mal eingehen, aber ich glaube, man kann man glaube ich nicht aus den 2020 in anderthalb Jahren, wo man wo dann schon wieder möglich ist, aber trotzdem, wie so die Einstellung in der Gruppe da ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche auch sagen, naja, ist jetzt mal gut. Ne?
Okay, ja.
Dann habe ich viele Leute verletzt und schwer verletzt mit dieser Attacke von der Polizei.
Ja, also genau, vielleicht gehen wir darauf später nochmal drauf ein, wenn es so konkret um den Hamid geht. Sonst stellen wir mal die Gliederung vor, wie der Vortrag aufgebaut ist. Genau, erstmal geht es so um die Geschichte vom Widerstand im Hamid, von wie wir das erlebt haben, wie wir das verstehen gerade. Dann geht es generell um die Klimakrise und inwiefern Kohle damit zusammenhängt. Und es geht um Klimagerechtigkeit, was ja so ein bisschen die Forderung von der Bewegung ist, von der wir uns als Teil verstehen. Und im vierten Teil geht es um Systemwandel, also darum, wie wir glauben, was wir machen müssen, um die Welt zu verändern, um es zu schaffen, eine Veränderung hinzukriegen zu einer besseren Welt. Und im fünften Teil geht es ganz konkret darum, was man selbst machen kann, um damit anzufangen oder was auch schon andere Leute machen, um das zu schaffen und wie man davon Teil werden kann.
Ja, ich würde einfach mal anfangen mit der Geschichte vom Hambacher Forst.
Hoch.
Die Geschichte vom Hambacher Forst fängt ungefähr vor 12.000 Jahren an. Das war so die Zeit, in der die letzte Eiszeit zu Ende gegangen ist in Mitteleuropa und die Gletscher sich langsam zurückgezogen haben. Und da war eigentlich in fast ganz Mitteleuropa ein ziemlich flächendeckender Buchenwald. Das war natürlich irgendwie regional immer ein bisschen unterschiedlich, aber so, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in der Schule schon so potenzielle Vegetationskarten gesehen, dann sieht man eigentlich ganz Europa ist einfach grün. Und dann vergleicht man das mit der aktuellen Vegetation und da ist eigentlich nicht mehr so viel Wald. Der Hambacher Forst ist aber nicht einfach irgendein Buchenwald, sondern der Hambacher Forst ist ein Eichen-Hainbuchen-Maiglöckchen-Wald. Das ist ein sehr spezielles Ökosystem, das muss man nicht merken, aber es ist eben einfach eines der, eigentlich der letzte ursprüngliche Wald dieser Art in ganz Europa. Und es ist eben einfach auch nicht mehr so viel da davon. Genau, die ersten Erwähnungen von dem Hambacher Forst, oder der, damals hieß er natürlich noch nicht Forst, von dem Hambacher Wald, gab es im 8. Jahrhundert nach Christus. Das war so die Zeit, in der Karl der Große in Mitteleuropa noch geherrscht hat. Und es gibt eine Legende dazu, wie der Hambacher Forst, ich sage immer Hambacher Forst, das ist so toll, wie der Hambacher Wald dann entstanden ist im Prinzip. Und Karl der Große war nämlich auf der Jagd in dieser Legende und der hatte einen Sänger, der heißt Arnold. Und irgendwann haben die beiden Mittagspause gemacht und der Arnold hat gesagt, hey, Karl, ich möchte ein Stück von deinem Land und zwar so viel von diesem Wald, wie ich in deiner Mittagspause umreiten kann. Und der Karl hat den Arnold anscheinend sehr gemocht, der hat sich nämlich darauf eingelassen, er dachte sich, wahrscheinlich, na, wie viel kann das schon sein? Aber was er nicht wusste, ist, dass der Arnold sich organisiert hat mit den Gemeinden, den ganzen umliegenden Gemeinden vom alten Wald und er hat sich organisiert und in jedem Dorf sich ein neues, frisches Pferd geben lassen, sodass er es tatsächlich geschafft hat, den ganzen alten Bürgerwald zum Reiten in dieser Mittagspause. Und der Karl hat dann Wort gehalten und hat dann tatsächlich diese Bürger praktisch ihm vermacht und der Sänger Arnold hat das dann den Gemeinden praktisch überlassen, geschenkt, und zwar als Allmende. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was eine Allmende ist. Nee. Das war im Mittelalter ein ziemlich verbreitetes Konzept. Es ist im Prinzip das Konzept, dass Gemeinden oder größere Menschengruppen oder in diesem Fall mehrere Gemeinden eine natürliche Ressource gemeinsam nutzen, ohne dass sie irgendwem gehört, ohne dass sie praktisch privatisiert ist, sondern es wird eben gemeinsam entschieden darüber, wie wollen wir das nutzen, was sind auch die Grenzen der nachhaltigen Nutzung praktisch. Im besten Fall, weil irgendwo haben alle ein Interesse daran, es nachhaltig zu nutzen. Genau, und so war es dann eben, der Bürgerwald war dann eben am Ende von den umliegenden Dörfern. Im Zuge des Aufkommens des Kapitalismus wurde es dann im Prinzip privatisiert und erstmal wurde es aufgeteilt auf die Gemeinden. Also der Bürgerwald war nicht länger praktisch Gemeingut, Allmende von allen Gemeinden, sondern jede Gemeinde hatte praktisch den eigenen Teil. Und das hat dann später auch, als praktisch RWE oder damals noch Rheinbraun versucht hat, diesen Wald zu kaufen, in der Braunkohle darunter auf jeden Fall die Position der Gemeinden sehr stark geschwächt. Sodass sie dann 1978 den ersten Spatenstich machen konnten, nachdem sie den Wald praktisch erworben hatten. Also vor 41 Jahren, das ist nicht besonders lang, das ist finde ich immer wieder sehr erschreckend, wie schnell so ein riesengroßes Loch einfach entsteht. Angefangen haben, den Tagebau zu betreiben und angefangen haben, die Walzproben. RWE holzt den Hambacher Forst ab, den sie dann natürlich, als sie den gekauft haben, dann noch so genannt haben. Und Rodungssaison ist mal von Oktober bis Ende Februar, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Der Grund dafür ist eigentlich der Vogelschutz. Man darf eben einfach keine Bäume fällen, weil es könnten Vögel drin sein. Was im Falle des Hambacher Waldes für mich eigentlich ziemlich sarkastisch ist, weil es einfach nach der Fällung auch kein Zuhause mehr für diese Vögel gibt.
Ja gut, aber wenn dann mal die Vögel nisten und die Eier werden ausgebrütet, dann können die Vögel ja dann auch noch wegfliegen. Ne? Wenn
ja,
sie vom Baum fallen, dann sind sie auf jeden Fall
tot. Aber wenn der ganze Wald eben weg ist und es ist eben einfach ein sehr, sehr großes Stück. Sie werden jedes Jahr 60, 70 Hektar gefällt. Und es ist heute eigentlich nur noch so ungefähr ein Zehntel des alten Hambacher Waldes übrig. Und das Loch, was entstanden ist, habt ihr dann wahrscheinlich fast alles schon mal gesehen. Es ist im Prinzip so groß wie die Kölner Innenstadt. Köln hat eine große Innenstadt.
Das ist ein altes Bild, ne? Das ist ja die A4 noch komplett da.
Ja.
Mhm, genau. Ja, aber die ist doch noch da, die alte A4, ne? Meistenteils ist sie doch noch.
Ja.
So alt ist sie, glaube ich, nicht.
Ja, sie hat ja das jetzt in 5.
Ja, ja, das ist offen. Nein, aber da ist auch
kein Fall. Ich glaube, die vordere Trasse, das ist die alte Hambachbahn.
Ja. Achso, da ist gar nicht. Ach,
nee. Ist der Bruder, der da kommt? Die vordere Trasse ist die alte Hambachbahn, die verlegt wurde. Und die zweite ist die A-Dingenskirche.
Ah, 46.
Achso.
Die hat sie nicht gehabt.
Ja, wie auch immer. Aber der vordere ist die alte Eisenbahn.
Ich habe mich auch schon gewundert, dass die Autobahn so in der Kurve liegt. Ich dachte mir gerade.
Ja, da geht es um Kurve, die andere in Kurve. Das ist schon so.
Ja, hier sieht man mal die ganze Abholzung im Zeitraffer, wie das passiert. Und hier, da unten der gelbe Bereich, das ist der Teil vom Wald, der heute noch steht und der jetzt rodungsgefährdet ist. Und genau, da sieht man, wie sich über die Jahre dieses Loch in die Landschaft gefressen hat. Und daneben auch der andere Tagebau innen. Ja. Genau, die gestrichelte Linie ist das, was sie noch weiter abreißen wollen und wo auch die beiden Dörfer mit inbegriffen sind, die es jetzt noch gibt.
Darf ich das ergänzen vielleicht?
Ja, klar.
Also ich sammle zum Beispiel in Liebe so Atlanten, so Schulatlanten. Ne? Und was ich zu meinem Erstaunen feststellen muss, ich habe also 40 Jahre Abitur gemacht, die Karten waren alle da. Also jeder, der irgendwie zur Schule gegangen ist, der hat das immer so als Puzzleteam gesehen, wir haben eine heimische Energieversorgung, ja, und dann waren auch die Gebiete eingezeichnet und es wurden ein paar Dörfer wegradiert. Und Wald gibt es überall. Das war so jahrzehntelang, muss ich selber sagen, unsere Einstellung.
Ja.
Ne, man hat das akzeptiert, man wollte weg vom Öl und man wollte weg vom russischen Gas. Man hat gesagt, wir nehmen die Braunkohle. War damals vielleicht richtig.
Ja. Ja. Das so, finde ich echt absurd, dass teilweise die Erdkundebücher in der Region halt von RWE gemacht werden oder da teilweise Seiten sind, die RWE zusammengestellt hat und wo halt totale Propaganda gemacht wird für Braunkohle, obwohl das heutzutage ja total klar ist, das ist Schwachsinn.
Ich glaube, die meisten wussten es, die haben es einfach akzeptiert.
Interessant war ja der schwarze Streifen, ne? Also wie viel da Sand und Erde ist in diesem. Und wie schmal
nur
der schwarze Streifen,
der
eigentlich die Kohle ist.
Das ist 400 Meter Tiefe, ist abgestuft. Die Kohle kostet, glaube ich, erst 400 Meter Tiefe.
Das ist eine wandernde Kerbe.
Das ist eine wandernde Kerbe.
Genau.
Genau, und das ist auf jeden Fall ein großer Einfluss auch durch diese ganzen Atlanten und so weiter, sodass wir zum Teil auch Kinder getroffen haben, die einfach glauben, dass die Wolken aus diesen Kraftwerken kommen und es irgendwie nicht so richtig glauben konnten, dass es nicht so ist.
Ist physikalisch richtig. In erster Linie produziert so eine Kraft-Wärmemaschine, Wärmekraftmaschine halt Wärme und die kann nicht genutzt werden. Also der Stromanteil, der da rauskommt, ist brutal gering. Der größte Teil von dem, was die produzieren, sind echt Wolken.
Ja, er meint, genau, ey, die Kinder meinen, alle Wolken kommen aus dem Kraftwerk, alle. Ja, das ist zum Glück nicht der Fall.
Also die Kinderkühe sind ja lila, ne?
Ja.
Die Kühe sind ja lila.
Ja.
Jetzt kommen die auch aus.
Ja, und Wolken aber halt nicht ganz alleine, sondern auch einfach immer Wolken gemischt mit Feinstaub, sodass es auch Studien gibt, die einfach belegen, dass Leute im Umkreis von Kohlekraftwerken einfach deutlich kürzer leben. Also gerade für Leipzig gibt es so eine ganz aktuelle Studie. Und es eben, wird ja eben auch schon kurz angesprochen, dass wir einfach krass viele Umsiedlungen haben. Also für den Hambacher Tagebau 3000 Menschen bis 5000 Menschen ungefähr und in ganz Deutschland an die 50.000 Menschen für Braunkohle. Diese Menschen verlieren halt einfach komplett ihre Lebensgrundlage und ich würde auch meistens eigentlich, also vielleicht gibt es Einzelfälle, in denen es eine Umsiedlung ist, aber ich würde auch generell einfach von einer Vertreibung sprechen, weil dadurch, dass es einfach klar ist, okay, dieses Dorf wird nicht länger existieren oder dass zumindest so kommuniziert wird, dann zerbrechen einfach auch die sozialen Strukturen im Dorf und viele Leute geben total früh auf und ziehen weg. Die kriegen halt zum Teil Angebote von RWE, unter der Bedingung, dass sie nicht mit NachbarInnen drüber reden, das heißt, die Leute können sich überhaupt nicht organisieren, sondern es ist so ein komplettes Misstrauen. Und gerade junge Leute nutzen dann vielleicht die Chance, jetzt ein bisschen mehr Geld zu kriegen, weil natürlich die Angst da ist, dass es auch weniger wird. Wenn ich mich nicht jetzt drauf einlasse, dann kriege ich in 2 Jahren vielleicht gar kein Geld. Aber eben für ältere Leute ist es überhaupt keine Option, irgendwie das Dorf, wo sie ihr ganzes Leben lang zur Kirche gegangen sind, jetzt plötzlich hinter sich zu lassen und einfach wegzuziehen, einfach, also es ist einfach völlig absurd, diese Vorstellung. Genau, und auch für BäuerInnen ist es häufig ein Riesenproblem, dass RWE dann zum Beispiel die Pachtverträge einfach plötzlich nicht mehr verlängert, kurz vor der Ernte, und dann stehen die Leute plötzlich ohne Grundlage fürs ganze Jahr da, und solche Sachen kommen einfach ständig vor in der Gegend. Genau, und es gibt auch eine RWE-Tochterfirma, die dann für diese Menschen, die sich früh drauf einlassen, gerne neue Häuser baut. Sie sehen dann meistens sehr schön aus. Nicht
so schön.
Und da gibt es dann zum Teil auch solche Verpflichtungen wie, okay, wir bauen euch ein neues Haus, es kommt, ihr kriegt Geld dafür, aber ihr müsst unsere Fernwärme beziehen zum Beispiel, oder ihr dürft euch keine Solaranlage aufs Dach bauen. Solche Sachen kommen dann da zum Teil auch mit dazu.
Wie kommen die
dann? Dann Meldung. Ich wollte gerade wegen der Solaranlage fragen. Für Mannheim neu, stimmt das wirklich, dass da keine einzige Solaranlage auf dem Dach ist, weil RWE das verbietet?
Also könnt ihr das belegen? Gibt's auch, also hat jemand die Dokumente schwarz auf weiß?
Nee, also das haben halt, genau, das haben halt Leute uns erzählt, aber das ist halt das Ding, in den Verträgen steht halt, dass du dich, oder die Leute erzählen, dass in den Verträgen steht, dass du dich nicht irgendwie über Kohle oder irgendwie über deinen Ausstiegsvertrag äußern darfst. Und dementsprechend schwierig ist es halt auch, darüber Informationen zu bekommen, weil die Leute halt auch Angst davor haben, dass sie...
Ja, und wenn sie RWE-Mitarbeiter sind, kriegen sie auch nach wie vor Tantiemen. Sie bezahlen zwar die Steuern und die Abgaben auf den Strom, und eigentlich den Strom bezahlen sie nicht mehr. Das sind ja nur 6 Cent, aber das ist schon deutlich günstiger.
Genau, und wenn wir so ein bisschen rübergehen zu der Geschichte von Hambacher Forst selbst, weil nämlich von der Besetzung. Ja, aber dann war es ja schon einfach. Bist du auf hier?
Ja, also schon bevor die Besetzung gestartet ist, gab es natürlich schon Widerstand gegen den Tagebau. Die Menschen vor Ort wollten natürlich nicht aus ihrer Heimat vertrieben werden und haben Petitionen gemacht und Demonstrationen gemacht, aber RWE hat es halt alles ziemlich niedergeschlagen, auch indem sie so Aktionen gemacht haben, wie zum Beispiel die Leute haben ein Treffen organisieren wollen, indem sie sich austauschen und schauen, was sie machen. Und RWE hat dann spontan gesagt, ja, der Gemeinderaum, den ihr dafür gemietet habt, den brauchen wir für eine andere Veranstaltung und ihr könnt da jetzt nicht rein. Und generell ist halt die ganze Struktur, also die ganze Region ganz tief von dieser Firma durchdrungen. Also die Sportvereine sind von RWE gesponsert. In den Vorständen von den Vereinen sitzen RWE-Leute und die sind da sehr, 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 sehr tief drin. Also war jetzt die letzten Tage mit jemandem zusammen, der halt bei der, dann 2012, als die Besetzung gestartet wurde, der da dabei war und auch erzählt hat, die waren zu der Zeit öfters in einer Kneipe im nächsten Ort, in Morschenich, und haben da sich getroffen und haben Kontakt mit den Anwohnern aufgebaut und haben gemerkt, hey, die finden es eigentlich cool, dass wir hier sind, und die fangen auch an, irgendwie mit uns in Austausch zu treten, und dann hat RWE angefangen, dort Mitarbeiter von ihnen hinzuschicken, die sich dann in der Kneipe aufgehalten haben. Und das Hauptsächliche, was die gemacht haben, war einfach laut reden und unhöflich sein und die Gespräche unterbrechen und den Raum einnehmen, damit die Leute sich da nicht austauschen können, damit die nicht anfangen können, sich zu wehren. Was ich total, also ja, lauter solche Geschichten, die ich total absurd finde. Und genau, um sich all dem zu widersetzen, gab es dann 2012 ein Waldfest, da sind einige Leute in den Wald mit Musik und haben da gefeiert, und ein paar sind dann einfach geblieben und haben genau die ersten Plattformen in den Bäumen gebaut und haben gesagt, so, der Tagebau darf nicht weitergehen, der Wald muss stehen bleiben und wir blockieren das jetzt hier mit unseren Körpern und wir gehen nicht mehr weg. Das war ziemlich lange eine sehr, sehr kleine Besatzung, also da haben teilweise 5 bis so 20 Leute gelebt und die hatten es auch ziemlich schwer, also es gab mehrmals Räumungen und die Repression war auch sehr hart, also die Securities waren oft auf dem Boden, die Polizei hat halt oft alles auch zerstört, was da war an Material, und es war ziemlich schwer, das zu der Zeit zu halten. Und genau, es gab zu der Zeit auch schon Waldspaziergänge und auch dieses mit den Ausstiegsverträgen, das hat mir die Person jetzt auch erzählt. Bei diesen Waldspaziergängen, die es zu der Zeit gab, die waren noch nicht von Michael Zobel, sondern von den Waldbesetzern. Da sind dann auch Leute aus der Umgebung hingegangen und haben dann gemerkt, ach was, das sind ja meine Nachbarn, die sind ja hier auf dem Waldspaziergang, die sind ja auch gegen Kohle, das wusste ich überhaupt nicht. Also so, dass echt so gar keine Kommunikation möglich war von den Leuten vor Ort. Und dass die Besetzung zum Teil auch dazu geführt hat, dass die Leute halt wieder anfangen konnten, sich zu vernetzen. Und teilweise die Leute auch gesagt haben, wow, seit ihr hier in den Wald seid, haben wir das Gefühl, wir haben den Wald auch wieder für uns zurückgekriegt und wir können das jetzt wieder ein Stück Land, das wir irgendwie mitbenutzen können und das vielleicht auch nicht mehr nur von RWE geprägt ist. Naja, ich kam so Anfang 2017 in den Wald, also als die Waldbesetzung schon ziemlich lange da war. Und da war es aber so, dass die Stimmung generell ziemlich schlecht war. Also es war gerade so am Ende von der Rodungssaison und sie hatten halt wieder 70 Hektar gerodet und es war ziemlich schwer, was dagegen zu machen, weil halt nur so 15 Leute oder so da waren. Und ja, die Menschen waren auch eher sehr pessimistisch und haben so gesagt, ja, wir sind irgendwie hier, um hauptsächlich noch RWE was auszuwischen und es für die so teuer und unbequem wie möglich zu machen, aber so richtig daran geglaubt, dass man wirklich noch dieses Stück Wald noch retten kann, hat niemand zu der Zeit, sondern es war eher so, als ich gesagt habe, ja, ich bin hier, weil ich will, dass dieser Wald stehen bleibt, haben die Leute eher mich für naiv befunden und dachten, ja, das wird sowieso nicht passieren, wir versuchen das hier schon seit so langer Zeit und es hat nie funktioniert. Und ja, trotzdem war es aber, ja, ich weiß nicht, also es war aber trotzdem für mich so total faszinierend, einfach an diesem Ort zu sein. Ich weiß noch, dass ich auch bei so einem Waldspaziergang hingekommen bin und so dann die Baumhäuser gesehen habe und so Hängebrücken zwischen denen und so voll gemerkt habe, boah, krass, das ist so ein starker Ort, ich muss eigentlich hier bleiben und ich habe es dann auch spontan gemacht und bin dort geblieben und ja, habe irgendwie kennengelernt, wie es ist, wenn man so seinen ganzen Tag irgendwie selbst bestimmen kann, also den ganzen Tag sich selbst überlegen kann, was will ich heute machen und all das in einem Rahmen, wo man halt weiß, okay, ich mache das für eine super wichtige Sache, ich mache das, damit dieser Wald hier bleibt, aber ich mache was, um irgendwie den Klimawandel aufzuhalten und zu versuchen, unsere Lebensgrundlage aufrechtzuerhalten und ich mache das zusammen mit Menschen, die das genauso stark wollen, wie ich das will und das kannte ich halt vorher noch gar nicht, also ich hatte noch gar nicht Menschen, die genauso das Bedürfnis hatten, auf einer radikalen Ebene was zu verändern. Und es war halt super stark, dass die dort waren und ich gleich mit denen den ganzen Tag dafür arbeiten konnte. Und natürlich auch so das Leben in den Bäumen war super speziell und super neu und aufregend. Also ich habe dann gleich am ersten Tag gelernt, wie man klettert und habe auf dem Baumhaus geschlafen. Und es war einfach so, so wunderschön, also so zwischen den Bäumen aufzuwachen, die Blätter zu sehen und so zu merken, wie der Baum im Wind schwankt und auch so die selbstgebauten Baumhauskonstruktionen fand ich total verrückt und kreativ und schön, aber auch so, man hat halt auch gesehen, dass es Leute selbst gemacht haben, die jetzt keine Ausbildung darin haben. Genau, und ja, habe super nette Menschen kennengelernt und wir haben uns dann in dem Baumhausdorf Gallien haben wir gewohnt. Das ist eines von den Baumhäusern, das damals noch da war, Orca. Und da hatten wir genau so 5 Baumhäuser, glaube ich, zu der Zeit. Eins, das hieß Chillung, das war so, da hatten wir unten eine Küche und unten viele Schlafplätze. Das war so der Gemeinschaftsort, wo wir zusammen halt gegessen haben und Pläne gemacht haben. Und genau, das war erstmal so eine total glückliche und schöne Zeit, weil es auch Leute waren, die mit mir irgendwie, die auch erstmal noch nicht so lange da waren und wir uns so als Gruppe gefunden haben. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, also die Rodungssaison, wenn die so wird wie die letzte Rodungssaison, wird es total scheiße und es wird total, wir werden irgendwie, wenn wir so wenige Leute sind, können wir nichts machen. Und wir haben dann uns eine Karte angeschaut und haben mal geschaut, okay, wie viel Hektar wären dann 70 Hektar für das nächste Jahr? Und haben gesehen, okay, alle Besetzungen, die es zu der Zeit gibt, es waren 3 oder 4, ungefähr so 10 Baumhäuser, die es zu der Zeit gab, die wären alle in dem Bereich, der gerodet werden wird. Und wir dachten so, okay, wir müssen irgendwie was machen, damit es hier mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass sich das verändert. Und haben dann angefangen, versucht, mehr Strukturen aufzubauen. Einmal, um irgendwie nach außen zu wirken, aber auch innerhalb vom Wald, das zu schaffen, dass das was passiert. Und genau, wir haben da einiges gemacht. Wir haben die Webseite vom Wald neu gemacht und es so mehr so gestaltet, dass viele Leute verstehen, um was es da geht und auch irgendwie leichter Anschluss finden und Kontakt zu uns aufbauen können. Die Waldspaziergänge von Michael Zobel gab es weiterhin und wir haben mit denen gesprochen. Wir haben viel, viel mehr Arbeit in Pressearbeit gesteckt. Also zu der Zeit war es eigentlich eher so, dass in der Presse darüber berichtet wurde, dass irgendwelche Öko-Krawallos in diesem Wald leben. So eine Mischung aus Kriminelle und komische Menschen, die irgendwie in Bäumen leben. Und genau das Bild haben wir halt versucht zu ändern hin zu, hey, das sind... Da passiert eine riesengroße Schweinerei, die zu Zeiten des Klimawandels nicht mehr angemessen ist und wir müssen dagegen radikalen Widerstand machen und das ist eine Form, die total gut funktioniert und die total revolutionär ist. So. Das war ja, es war auch ziemlich viel Arbeit, diese Pressearbeit zu machen, und es war auch echt nicht einfach, so mit Journalisten zu reden, die halt auch ja, darauf aus sind, die Fragen zu stellen, die dich irgendwie bloßstellen oder die unangenehm sind. Aber ja, das haben wir uns versucht, gegenseitig beizubringen. Und es gab auch echt lustige Geschichten. Also wir haben oft die Journalisten auch mit auf die Baumhäuser genommen und haben den Klettern gezeigt. Es war sehr aufregend auch meistens für die. Und einmal war ein Journalist da, der hat gesagt, ja, ich kann schon klettern, ich mache Felsklettern, alles kein Problem. Ist dann hoch und so nach 5-6 Metern, also die Baumhäuser sind so teilweise 15 bis 20 Meter hoch, auch kleinere, auch größere. Und so nach 5-6 Metern hat er richtig Schiss gekriegt, hat es dann aber noch geschafft. Als er oben war, war es voll erschöpft, super platt, und hat sich erst mal ins Bett gelegt und ist eingepennt.
Ja. Weil man das nur am Abend vorher war.
Baumklettern ist was anderes als
Felsklettern.
Genau. Ja, generell so infrastrukturell, also genau, wir hatten halt zu der Zeit haben wir auch fast nur in den Bäumen gelebt, also es gibt ja auch noch das Wiesencamp, das gab es zu der Zeit auch, aber wir waren eigentlich fast nur in den Bäumen, und genau, zwischen den Baumhäusern sind halt Walkways, also man kann auch überirdisch von einem Baumhaus ins andere Baumhaus über so zwei Seile, die gespannt sind, und man steht halt auf dem unteren und hält sich am oberen Seil fest und ist gesichert währenddessen. Und wir hatten auch Solarpaneele und haben uns so selbst Strom installiert. Das sind halt auch alles Sachen, die ich, von denen ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte und die ich dann dort gelernt habe, also irgendwie Strom machen, klettern in 20 Meter Höhe, in Bäumen rumklettern. Und genau, wir haben auch Internet gehabt und haben auch angefangen, ja, viel so über E-Mails zu kommunizieren, Pressemitteilungen zu schreiben. Es war auch nicht immer einfach, wenn dann irgendwas passiert ist, musste man eine Pressemitteilung schreiben, möglichst schnell natürlich. Dann ging das Internet nicht, dann müssen Leute irgendwie in die Krone klettern und das Ding hochhalten, damit man eine E-Mail schicken kann. So. Genau, so war das zu der Zeit, aber genau, ist schön. Und eine andere Sache, die wir auch gemacht haben, war halt auch so eine Vortragsreihe zu organisieren, wie wir sie auch jetzt machen, wo wir in die Städte gefahren sind und gesagt haben, hey, das ist das Projekt, darum geht es, und kommt doch einfach mal vorbei und schaut bei uns vorbei. Und genau, damit die Leute, die dann vorbeischauen, aber auch bleiben, muss man auch im Wald ziemlich viel verändern. Also zu der Zeit, genau, wenn du ankommst und nicht klettern kannst, ist halt immer blöd. Deswegen haben wir dann einen großen Tower gebaut, also ein Baumhaus, was so drei Stockwerke hat und fast so groß wie ein Zimmer, ein Raum, wo man mit einer Leiter hoch konnte, sodass irgendwie auch so diese Kommunikation von oben und unten, das ist tatsächlich, auch wenn es irgendwie so banal ist, funktioniert so, dass die Leute, die nicht klettern können, auch irgendwie in Baumhäusern sein können, aber auch, dass es genau so eine Willkommensstruktur gibt, dass es regelmäßige Pläne gibt, dass sich Leute regelmäßig jeden Morgen zusammensetzen und sagen, hey, diese Aufgaben gibt es heute zu erledigen, die und die kannst du machen, das und das müssen wir irgendwie lernen, wer gibt irgendwie einen Kletterkurs, wer gibt einen Knotenkurs, wer geht Wasser holen, wer kocht heute Abend für alle, wer spricht mit der Presse, wer holt Essen von den Supportern ab und verteilt es im Wald. Also es sind halt alles super viele Aufgaben, die organisiert werden müssen. Und genau, auch es ist ja auch blöd, wenn man herkommt und keine Aufgabe kriegt. So. Und deswegen ist es voll cool, wenn Leute da sind, die einem alles erklären, wie es so funktioniert. Auch, also im Wald ist es halt auch so, dass alles Essen, was da ist, einfach von allen geteilt wird. So. Und es war auch für Leute teilweise total neu, dass man an einen Ort kommt und halt nicht jeder sein Fach hat und so sein Privatessen, sondern dass du hier einfach nehmen kannst, was du willst. Genau, und das hat dann da auch das Klimacamp im Sommer und diese ganze Strukturänderung hat auch dann tatsächlich ziemlich viel gebracht. Wir hatten dann nämlich auf einmal, wir waren so, hatten so ein kleines Plenum, saßen so zu fünf da, und einmal haben wir auf dem Waldhandy einen Anruf gekriegt und es hieß so, ja, es kommen jetzt gleich drei Busse mit jeweils 50 Leuten und die wollen sich den Wald angucken und vielleicht auch bleiben. Wir waren so voll. Wir dachten so, ja, wenn 25 Leute kommen durch unsere Wohnmiete, das wäre schon richtig gut. Und dann so diese Nachricht, wir waren voll überfordert. Wir dachten ja, okay, wir haben nur nicht mal Töpfe, mit denen wir kochen können für so viele Leute. Und naja, dann haben wir das in Angriff genommen, dann kamen die Leute, wir haben denen alles gezeigt und hatten abends dann ein riesiges Plenum mit 50 Leuten, die gesagt haben, ja, wir wollen hier bleiben. Und haben dann erstmal geguckt, wo die alle schlafen können und wo es Platz gibt und wo es Essen gibt für alle. Und das hat dann funktioniert. Und von dem Tag an, das war so im Ende August, Anfang September, hat es halt nicht mehr aufgehört, dass jeden Tag neue Leute kamen und
18.
gekommen sind. Die ist 2017 war das noch. Genau. Und das von so 15 15 Leuten auf einmal fast permanent so 60 Leute, 70 Leute, 80 Leute im Wald sind und es auch angefangen hat, dass die Dörfer wie aus dem Boden sprießen. Also in wenigen Wochen hatten wir dann von 10, nicht mehr 10, sondern auf einmal 20 Baumhäuser, 30 Baumhäuser und auch, die waren immer alle besetzt und überall waren Menschen, die sagen, hey, ich bin dabei, ich will was machen und ja, das war schon ziemlich cool und dann hat die Rodungssaison 2017 angefangen und wir hatten, genau, wir haben uns auch mit so größeren Strukturen wie Ende Gelände vorher ausgetauscht und die haben gesagt, dass sie auch eine Fingerstruktur stellen können. Wisst ihr alle, was eine Fingerstruktur bedeutet?
Nein.
Manche schütteln den Kopf, genau. Rodungssaison bedeutet meistens, dass die Polizei halt einen Bereich absperrt mit Flatterband. Und wenn du hinter dieses Flatterband kommst, müssen die eigentlich aufhören, die Bäume abzufällen, weil es gefährlich ist, wenn Bäume umfallen und da Menschen sind. Und die Idee, um das zu stören, ist halt, hinter das Flatterband zu kommen. Allerdings ist meistens halt Polizei zwischen Flatterband und den Leuten, die rein wollen. Und deswegen gibt es halt diese Taktik von verschiedenen Fingern, dass es halt mehrere Gruppen von Menschen gibt an verschiedenen Orten, die versuchen gezielt, diese Reihe von Polizisten zu durchbrechen, indem sie die halt ziehen oder indem sie schnell versuchen durchzulaufen. Und genau, das hat Ende Gelände halt mit vielen Menschen geübt, auch in großen Aktionen und haben gesagt, okay, wenn der Wald brodelt wird, dann kommen wir mit ein paar Leuten oder mit ein paar hundert Leuten und versuchen da die Arbeiten zu stoppen. Und ich habe ein bisschen Bilder zu langsam durchgeklickt. Genau, und das ist dann auch passiert. Also die haben angefangen zu roden, das war ziemlich krass. Und dann kam auch Ende Gelände und sie haben versucht, die Arbeiten zu stören und generell durch das alles gab es halt viel mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Ding. Da war dann auch zu der Zeit die COP in Bonn, die Klimaverhandlungen und viele Leute von dort, viele Journalisten, viele Menschen, die generell auf diesen Verhandlungen waren, sind auch in den Wald gekommen. Das alles kam in die Medien und dann ist nach wenigen Tagen von der Rodung kam dann die Nachricht, ja, der BUND hat ein Gerichtsverfahren gegen den RWE angefangen und die müssen jetzt erstmal die Rodung stoppen, bis es da zu einer Entscheidung gekommen ist. Und dann war es tatsächlich das erste Mal so, dass die Rodung gestoppt wurde mit ziemlich vielen Menschen und ziemlich viel Druck von unten. Das war super krass, damit hatten wir alle gar nicht gerechnet. Ja?
Kannst du eine kleine Anekdote erzählen?
Ja, gerne.
Also ich habe den Beginn der Rodung auf einem Ticker mitverfolgt und mit einem Kollegen, der gegenüber sitzt, mit dem nehme ich auch viele Dinge teil, wie zum Beispiel, er hat mir auch beigebracht, wie man Solarpaneele zu kleinen Stromanlagen zusammenbaut. Unsere Rauchecke ist damit beleuchtet. Ich habe nur vergessen, die anzuschalten, mache ich gleich in der Pause. Auf jeden Fall lese ich auf dem Ticker Rodungsstopp und er war gerade nicht im Büro und ich schreie so in den Flur, Rodungsstopp! Und er kommt reingelaufen und sagt, nee, mach keinen Scheiß, sag doch, ernst! Und dann hat er nichts mehr gesagt, sondern ist zum Kühlschrank gegangen, hat zwei Flaschen Bier rausgeholt, hat die aufgemacht, wir haben angestoßen und dann habe ich gesagt, eigentlich haben wir das Bier gar nicht verdient, sondern andere Leute. Ich rede mal kurz mit dem Chef. Dann habe ich das Elektroauto von der Firma, vom Chef gekriegt und der Kollege, der mir angestoßen hat, hat auch mal 20 Euro dazugezahlt. Ich habe gesagt, ich gehe Getränke holen. Dann bin ich ganz schnell zum Getränkeladen. Ich hatte mit dem Flo, der die Solaranlagen damals installiert hat, gesprochen. Er sagte, ja, bring nicht zu viel Alkohol mit. Wir wissen nicht, ob das wirklich hält. Also habe ich ich habe Radler gekauft, mehrere Kästen Radler und auch Limonade und dann den Kofferraum voll und dann bin ich dann runtergeklettert mit totalen 89 km/h und kam dann auf die Security-Straße und da war ein riesiges Lagerfeuer und ich dachte, ich könnte mit dem Auto, das hatte damals irgendwie so 2000 MP3s auf der Festplatte, ich könnte vielleicht ein bisschen Musik spenden. Und da stand dann aber schon ein Zoe, ein anderes Elektroauto, wo eine riesen HiFi-Anlage angeschlossen war, so viel größer als die hier. Und es war so richtig Bums, 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 riesen Lagerfeuer, eine ausgelassene Menschenmenge. Und ich wurde begrüßt mit, ey, Elektrocar-Driver, you can park here. Und als diese Menschen dann gehen wollten, sag ich, halt, hier, Kofferraum, leer machen.
Du bist nicht mit Braunkohlestrom da hingefahren, ne?
Nee, ich glaube, das war Ökostrom.
Naja, das war aus der Steckdose kommt, ist ja trotzdem. Gekauft hast du den wahrscheinlich bei deinem Arbeitgeber, aber...
Nee, ich hab den gar nicht gekauft, das Auto war ja schon mit.
Ja, also wo der Strom herkommt, ist jetzt vielleicht nicht so. Genau, das war auf jeden Fall ein großes Fest, dass es geklappt hat, die erste Rodungssaison zu verhindern, aber genau, es ging dann natürlich weiter am Wald, es sind weiter so viele Leute da geblieben und es war ja auch nicht sicher, ob das jetzt hält und Genau, es ist dann generell dieses Jahr Ende 2017, Anfang 2018 noch total viel passiert, aber das kann ich jetzt nicht alles erzählen, weil dann sitzen wir wirklich ewig. Deswegen mache ich einen kleinen Sprung. Und wir kommen zum Sommer 2018. Das Bild kennt ihr vielleicht, das ist der Rhein.
Bei Düsseldorf,
genau. Da hatte er sehr wenig Wasser, denn genau, der Sommer war extrem heiß. Das war vielleicht eines der ersten Male, wo in Deutschland bemerkt wurde, hey, der Klimawandel ist kein abstraktes Konstrukt, der ist da, wir können ihn spüren. Die Wiesen sind ausgetrocknet, in Ostdeutschland verbrennen gerade die Wälder, in Berlin gibt es Wassermangel, in alle möglichen Bauern können ihre Schafe nicht mehr füttern, weil das Heu alles getrocknet ist. Und genau, in diesem Setting kam dann irgendwie so durch verschiedene Kanäle die Information durchgesickert, die Polizei plant, den Hambacher Forst zu räumen. Und zwar bevor die Rodungssaison anfängt, also bevor die sozusagen legal da irgendwie arbeiten dürfen, will die Polizei den Hambacher Forst räumen. Und genau, ich war zu der Zeit auf dem Klimacamp und wir haben dann mit Freunden besprochen, okay, wir gehen wieder in den Wald und wir bauen wieder ein Baumhausdorf auf und lassen uns von dort räumen und haben das dann gemacht. Wir haben da versucht, mit so einer Gartenlaube einzuziehen, die wir auf dem Klimacamp gebaut haben. Es war ein Baumhaus, was wir mit vielen Leuten da gebaut haben und wir wollten es in den Wald bringen und dann mit dem Waldspaziergang in die Bäume ziehen. Das wurde dann auf der Autobahn von der Polizei angehalten, auf eine Tankstelle gebracht und die haben da tatsächlich einen halben Tag die Tankstelle blockiert, weil die versucht haben, diese Gartenlaube zu konfiszieren, weil sie meinen, dass es ein Wald uneigener Gegenstand ist und der darf nicht in den Wald. Naja, wir haben dann schnell eine neue gebaut. Die Gartenlaube ist immer noch auf der Polizei Aachen im Gewahrsam. Weil wir eigentlich munkeln, dass Dirk Weinsbach die in seinen Garten gestellt hat. Und sich die war echt hübsch. Naja, ja, wir sind dann in den Wald und haben da wieder angefangen zu wohnen. Und es war, hat dann ziemlich schnell angefangen, sehr unangenehm zu werden. Also die Polizei hat dann, es war so, dass die Information gestimmt hat, die Polizei ist gekommen und angefangen hat das alles damit, dass sie natürlich nach einem Grund gesucht haben, mit dem sie irgendwie die Rodung, die Räumung legitimieren können. Und genau, sie haben zu der Zeit sehr oft Dinge konfisziert im Wald. Ein Gegenstand, den sie besonders gerne konfisziert haben, waren Feuerlöscher, weil sie gesagt haben, das sind Bombenattrappen und genau. Und dann, kurz nachdem alle Feuerlöscher konfisziert waren von der Polizei, hieß die offizielle Begründung für die Räumung ja, die Häuser sind ja nicht nach Brandschutzregelungen gebaut, deswegen müssen die zum Schutz der Bewohner jetzt entfernt werden. Genau.
Kommt's auf Brandschutz.
Genau.
War ja auch kein zweiter Fluchtweg da, also hatte immer nur einen Seil.
Jetzt macht diese Regelung des Zieler Jagdhofs jetzt in Deutschland eine ganz schlimme Sache. Es gibt ja auch keine Zufallswege so mitten im Wald, also das ist ein ganz großer Skandal.
Ja, also genau,
ist ja auch, jeder Hochsitz ist ja auch eine Katastrophe.
Also es gab auch, ich meine, es ist eine offensichtliche Ausrede, selbst die Cops, die uns geräumt haben, haben es teilweise nicht geglaubt und wussten, dass es Quatsch ist. Es gab auch Informationen von den Leuten, die in den Gemeinden sitzen, die halt diese Räumung, die halt sagen müssen, die zustimmen müssen, dass RWE denen immer Vorschläge geschickt hat, was denn jetzt Gesetzesgrundlage sein könnten, die das legitimieren. Genau, kurz darauf wurde dann auch das Gefahrengebiet ausgehängt. Also die Polizei hat das ganze Gebiet, auch das nächste, die nächsten beiden Dörfer, als Gefahrengebiet deklariert, was denen halt höhere Rechte gibt. Das heißt, sie dürfen alle Menschen kontrollieren, die da sind, den Körper durchsuchen, die Gegenstände durchsuchen, dich mitnehmen, wenn du dich nicht ausweisen kannst, dir Platzverweise verteilen, dass du dich dann nicht mehr aufhalten darfst und genau, viele Gegenstände konfiszieren. Das war echt absurd. Zu der Zeit waren Malerinnen im Wald. Die haben riesige Gemälde gemacht, also doppelt so groß wie die Leinwand, dreimal so groß, haben die Bäume und Baumhäuser gemalt. Und das war super cool. Und die Polizei hat dann gesagt, ja, die Keilrahmen, die ihr benutzt, die könnte man ja als gefährliche Gegenstände benutzen. Davon könnt ihr ja Gefahr von ausgehen. Deswegen müssen wir die konfiszieren. Was halt total absurd ist, weil in jedem Stock, der im Wald liegt, kannst du natürlich eine bessere Waffe bauen als mit so einem Bilderrahmen. Und genau, was aber ziemlich deutlich gezeigt hat, dass die Polizei als Ziel hat, uns möglichst abzuschirmen von allem, von der ganzen Außenwelt und uns zu kriminalisieren, auch hauptsächlich so total verbildlicht, dass keine positiven Bilder vom Widerstand, der da passiert, irgendwie nach draußen dringen können. Also so, indem sie halt Bilder von Malerinnen und Künstlerinnen konfiszieren. Und ja, das war auch total unangenehm, weil die Polizei in der ersten Phase erstmal so ausgetestet hat, wie sie dann so mit uns umgehen kann oder was so alles möglich ist. Also die sind total oft in so 100er-Trupps in den Wald reingerannt, haben irgendwie irgendwas, sind halt herumgerannt und sind wieder zurückgerannt oder kamen nachts und haben sich irgendwie hinter den Bäumen versteckt und einzelne Leute mit Taschenlampen angeleuchtet oder sind mit dem Auto reingefahren und haben Kettensägengeräusche abgespielt und so Strobolicht angemacht und sind wieder weggefahren. Also es war so total komisch und es war auch sehr unangenehm, weil wir halt total Angst hatten, auf dem Boden zu sein und immer gleich hochgeklettert sind, wenn die Polizei kam. Und genau, dann haben sie angefangen, haben sie die Bodenstrukturen alle geräumt, haben alles zerstört, was halt so an Konstruktion auf dem Boden war. Und genau, in den Tagen war es fast immer so, dass man aufgewacht ist, weil der Helikopter am Himmel gekreist ist und es super laut war und super unangenehm, es war auch sehr stressig. Und genau, irgendwann kam dann so genau eine SMS. Es gab eine Person, die sehr viele SMS geschrieben hat und immer alle Leute so Updates geschickt hat, was gerade passiert. Und dann kam so die erste SMS, ja, bei Deathstrap, das ist an dem Waldrand zur Seekuhstraße, wird jetzt angefangen, die wollen jetzt rein, um das erste Baumhaus zu räumen. Und dann so 5 Minuten später kam die nächste SMS, ja, die Räumung ist kurzzeitig gestoppt, weil es gibt eine Sitzblockade. Und zwar von 10 Pfarrern und Pfarrerinnen der evangelischen und katholischen Kirche, die sich da den Polizisten in den Weg gesetzt haben. Und es war halt total geil für uns. So die erste Nachricht, kurz nachdem die Nachricht kommt, wir räumen, war, ja, da sitzen Leute wirklich aus der breiten gesellschaftlichen Masse, so, die hier einen zivilen Ungehorsam machen, um diesen Wald zu verteidigen. Und ja, das war ziemlich, ziemlich cool. Und ja, so ist es dann halt auch die ganze Zeit weitergegangen. Also sie haben die Baumhausdörfer zerstört und es war auch sehr schmerzhaft für uns oder für die Leute, die da lange gewohnt haben. Aber gleichzeitig ist halt die Aufmerksamkeit viel, viel größer geworden auf das ganze Thema. Dann war irgendwie ein Sonntag, war ein Waldspaziergang von Michael Zobel und zu den Spaziergängen sind so 200 Leute gekommen, ganz am Anfang viel weniger. Und an dem Waldspaziergang hieß es halt, ja, es ist verboten, in den Wald reinzuspazieren, ihr dürft es nicht, ihr müsst außerhalb vom Gefahrengebiet bleiben. Zu dem Spaziergang sind aber 10.000 Leute gekommen und die wollten nicht außerhalb vom Wald bleiben. Die wollten da rein und die wollten uns Material bringen und die wollten, die wollten sich das nicht gefallen lassen. Und wir haben die auch schon, wir hatten unser Dorf halt so recht nah am Waldrand und wir haben die schon gehört von draußen, so richtig grölende Leute, die so in den Wald wollen. Und auf einmal hat man halt auch so an den Rändern, hat man so einzelne Gruppen reinlaufen sehen von Menschen, die total euphorisiert waren. So, wir wollen in den Wald, wir sind im Wald, wir haben es geschafft, wir haben die Polizeiketten durchbrochen. Und auf einmal wurden es halt immer mehr. Und es waren dann auf einmal so 100 Leute unter dem Baumhaus und wir haben uns abgeseilt und haben gesagt, hey, dann haben wir einen Mic-Check gemacht. Kennt ihr das Prinzip von Mic-Check? Also eine Person ruft was und alle anderen Personen wiederholen das, damit alle hören, um was es geht. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir eine Karte ausgepackt von der ganzen Besetzung und haben gesagt, ja, in Corsitown, da räumt die Polizei gerade, wenn ihr da und da langläuft, könnt ihr das blockieren. Und dann sind die Leute dahin gerannt und es waren halt irgendwie keine vermummten Autonomen, so, sondern es waren alte Leute und es waren teilweise Menschen mit kleinen Kindern, die dann bei uns gespielt haben und die Musik gemacht haben. Und genau, diese Leute haben an dem Tag einfach mehrere Polizeiketten durchbrochen, um sich vor die Räumungspanzer zu setzen und eine Sitzblockade zu machen und haben es geschafft, die Polizei aus dem Wald zu drängen und die Rodungsarbeiten waren an dem Tag gestoppt. Und das war ein super krasser Tag. Also es war so schön zu spüren, wie groß so die Solidarität sein kann, wenn alle Leute merken, dass es das Richtige ist, da zu handeln. Und es ist auch das Richtige, vielleicht gerade gegen das Gesetz zu handeln. Ja, und generell haben in der Zeit total viele Leute auch mit dem Gefahrengebiet gegen das Gesetz gehandelt, die das vielleicht auch noch gar nicht dachten, dass sie das jemals tun werden. Also es wurde halt versucht, uns von jedem Material abzuschneiden. Essen ging noch, aber auch Wasser wurde teilweise konfisziert von der Polizei und natürlich Werkzeug und Karabiner. Und dann haben die Leute einfach angefangen zu schmuggeln. Dann haben sich so Schmuggelkollektive gebildet, die so gesagt haben, ja, alles bis zu 20 Kilo können wir reinbringen. Und haben sich nachts so durch den Wald geschlichen. Aber auch auch irgendwelche Omas, die Kaffeedosen mit Karabinern vollgemacht haben, Kaffeetrüger und es dann reingewandelt haben. Oder sich irgendwie Schnur um den Bauch gewickelt haben, ganz viel so gute Kletterschnur und viele Schichten drüber. Und so eine der lustigsten Sachen, die da passiert ist, da sind, ich war da so rumgelaufen und auf dem Hauptweg habe ich zwei Leute gesehen und die haben eine Torte getragen, so eine richtig so eine hohe Torte mit Marzipan und Verzierung obendrauf und es sah richtig lecker aus und die haben die zu zweit getragen, aber nicht so, wie man so eine Torte trägt, sondern die haben sie so mit zwei Händen und sind so Die ist leider nicht bei mir angekommen, aber ich habe gehört, sie war sehr, sehr lecker und es lustig war auch, dass in dieser Torte halt eine Bohrmaschine eingebacken wurde und noch abends so Plattformen gebaut wurden, um noch mehr zu besetzen. Genau, also so. Ja, teilweise auch total lustige und schöne Dinge, die passiert sind. Aber genau, es war auch total schlimm zu sehen, wie so Baumersdorf nach Baumersdorf geräumt ist und man weiß, die Menschen sind jetzt wahrscheinlich in der Gefangenen-Sammelstelle oder schon im Gefängnis. Und genau, irgendwie so auch der Ort, an dem viele von uns richtig lange gelebt haben und den man, so einen Wald, den man auswendig kennt, also wo man nachts rumlaufen kann und einfach weiß, wo man ist und alles irgendwie kennt und die Dörfer, das war total krass zu sehen, wie es da aussah, nachdem die das geräumt haben. Es war total krass, irgendwie ein Dorf zu sehen, wo ich einfach mich zu Hause gefühlt habe und ich konnte nicht mehr wissen, wo ich bin. Also die Wege waren einfach ganz andere Wege und die Bäume sahen ganz anders aus und ich war total orientierungslos an einem Ort, der mein Zuhause war für eine lange Zeit und das war total komisch so zu merken und genau, was halt auch passiert ist und wo ich auch nicht so richtig weiß, was man dazu sagen soll, aber es wäre komisch, das zu verschweigen. Wenn man die Geschichte vom Hambi erzählt, dass halt bei der Räumung vom Beachdown Sonne, ein Journalist, der mit uns befreundet ist, vom Baum gefallen ist und gestorben ist. Und genau, das war ziemlich, ja, diese Nacht ist zu uns gekommen und es hat uns alle total gelähmt und schockiert und wir wussten, ja, es hat auf einmal so alles in Zweifel aufgestellt, was wir da gemacht haben und war so total lähmend und wir haben dann auch genau, also einige haben gesagt, sie gehen jetzt von hier weg, obwohl es so das Projekt war, dass sie irgendwie ewig lang getragen haben und wir haben dann auch erstmal einfach ja irgendwie geguckt, dass wir das irgendwie verarbeiten können, damit umzugehen und haben einfach Pause gemacht und haben darüber gesprochen, was das jetzt bei uns auslöst und ja, einige sind auch mal weggefahren fürs Wochenende oder länger. Und ja, dann gab es auch so eine Zeremonie für ihn und sind Leute in so einem Trauermarsch in den Wald gekommen. Und das war auch ziemlich, ziemlich absurd. Da sind halt Leute, die ihn gekannt haben, nach Beachdown gegangen, zu so einem Altar, der da aufgebaut war, um zu trauern. Und die Wege waren alle von der Polizei geführt, waren alle aufgeschüttet. Irgendwie sind irgendwie Menschen zusammengekommen, um zu verstehen, was da passiert ist. Und nebendran stehen die Polizisten und bewachen das so. Und das war eine total komische Situation. Und ja. Und ja, nichtsdestotrotz, nach wenigen Tagen hat die Polizei halt weitergerodet und weitergeräumt und hat irgendwie an dem Punkt immer noch nicht eingesehen, dass es da eigentlich, ja, dass man da jetzt eigentlich aufhören könnte, so. Mhm. Genau. Und naja, irgendwann war dann der ganze Wald geräumt, wir wurden auch geräumt. Wir hatten, also einige von den Leuten haben sich aneinander gekettet und wurden dann genau von den Polizisten von den Baumhäusern runtergeholt und waren auch an der Gefangenen-Sammelstelle und dann, als die Räumung vorbei war, war irgendwie diese große Demonstration von auch vielen NGOs geplant und viele Menschen haben gesagt, okay, wenn die große Demo ist, dann besetzen wir den Wald wieder und lassen uns nicht zurückdrängen. Und dann kurz bevor das halt gestartet ist, die große Demonstration, kam wieder die Nachricht, der BUND hat jetzt wieder ein Gerichtsverfahren angefangen und bevor das nicht entschieden ist, kann der Wald nicht gerodet werden. Und genau, dann ist die Demo eher zu so einer großen Party ausgeartet. Und es waren wahnsinnig viele Menschen da. Und haben den zweiten Sieg gefeiert. Und genau, der Wald wurde trotzdem wieder besetzt. Es sind jetzt auch wieder viele Bambusdörfer da. Also, wo, genau, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt einige Bambusdörfer. Und es sind auch permanent wieder Menschen dort, die dort leben.
Die sollen professioneller sein wie vorher, habe ich irgendwo gehört.
Tatsächlich sind es fast alles neue Leute, ja, also ganz viele Leute,
man lernt ja, ne?
Die vorher noch nicht da waren. Und ja, wir selber sind eigentlich gerade gar nicht viel im Wald, weil wir halt genau die Vortragsreihe machen und die ganze Zeit unterwegs sind. Und auch für uns, genau, wir waren einige Zeit da und haben gerade so ein bisschen für uns gemerkt, okay, wir wollen auch gerne mehr so nach außen wirken und nicht unbedingt die ganze Zeit im Wald sein. Und deswegen kann ich gar nicht so mega konkret sagen, was da gerade passiert. Aber genau, wir fahren auch nach dem Vortrag hin, um mal wieder da zu sein.
Wir wissen aber, wo unsere alten Fenster hingekommen sind. Der Christian ist zweimal gekommen im großen Auto und wir haben 30, 40 rahmenlose doppelt verglaste Fenster da reingeschoben. Jedes Mal das Auto bis zur Oberkante voll, bis nichts mehr reinpasst. Wenn man fast nimmt, was so alles liegt, aber der Christian kennt sich aus, der kann gut stapeln.
Das war der erste Punkt. Geschichten kommen wieder. Ich glaube, die anderen werden tendenziell kürzer. Falls ich das beruhigt.
Kann man genau. Unendlich machen.
Ich würde jetzt weitermachen mit Klimakrise und Kohle. Und ich glaube, für mich war eigentlich lange Zeit immer so ein Gefühl da. Und das war auch immer das, was ich so durch Zeitungen vielleicht in meiner Schulzeit vermittelt bekommen habe. Okay, ja, gerade Deutschland ist ja irgendwie mit der Energiewende und mit der Klimapolitik eigentlich global richtig weit vorne, ist so ein Vorbild. Ich würde sagen, inzwischen so in den letzten wenigen Jahren hat sich vielleicht auch so ein bisschen gewandelt, auch dieses Außenbild, aber ich glaube, bei vielen Menschen ist es immer noch ein Bild. Und auch skandinavische Länder sind richtig, haben die Nase richtig weit vorne. Trotzdem gibt es eine Geschichte von einer jungen Frau, die ihr vielleicht kennt, aus Schweden, die schon ein gutes halbes Jahr inzwischen die Schule bestreikt, weil sie eben sagt, hey, was soll ich denn jetzt hier bitte lernen, wenn ihr gerade meine Lebensgrundlage zerstört? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und eben anprangert, dass die Regierung einfach völlig verschläft, die Klimakrise als solche zu begreifen und eigentlich total blind vor der Zukunft handelt. Genau. Und sie war zum Beispiel auch, hat eine Rede gehalten auf dem UN-Klimakongress in Polen. Vielleicht haben die einige gesehen, kann ich super empfehlen. Das ist super ergreifend, die Rede. Ja, okay.
Also, ja, unglaublich. Hat die hier jemand nicht gesehen im Saal?
Ich habe sie aufzeigen. Steht keiner auf. Ja. Ist ja alles bei den Zufall.
Warum tut sie das? Also man könnte ja meinen, und ich glaube, das ist auch eine sehr normale Meinung in unserer Gesellschaft aktuell, dass die Regierung ja eigentlich ganz viel macht und die Politik eigentlich da schon hinterher ist und es gibt irgendwie das Pariser Abkommen, das wurde überall bejubelt, auch ganz viele große NGOs haben es total bejubelt. Was da so beschlossen wurde, würde ich kurz vorstellen, für die das nicht so ganz auf dem Schirm haben. Es wurde beschlossen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad beschränkt werden soll, so steht es drin, das heißt möglichst nah an 1,5 Grad, eigentlich ist das auch das Ziel, 1,5 Grad. Genau, aber diese Begrenzung, die ist eben nicht verpflichtend, es gibt keinerlei Sanktionen, es gibt überhaupt keine Mechanismen, die das praktisch kontrollieren und alle Staaten können eigentlich im Prinzip jederzeit wieder austreten. Das heißt, es ist erstmal einfach ein Versprechen für die nächsten vielen Jahre, aber jederzeit können die Leute sagen, ach nö, klappt doch nicht, na dann machen wir eben 3, machen wir eben Vermehr und so weiter.
Machen wir eben den Staat kaputt.
Und bei den aktuellen Zusagen, die die Staaten dann gemacht haben, sieht man auch, dass es eben überhaupt nicht hinhaut. Also, dass die Zusagen, die im Moment stehen, eigentlich eher auf 3 bis 4 Grad hinauslaufen. Und das eben auch schon was ist, wo wir überhaupt nicht sagen können, bleibt es bei 3 oder 4, oder wird es noch viel mehr. Genau, es wurde auch gesagt, dass wir keine weitere Belastung der Atmosphäre durch Treibhausgase ab 2050 haben wollen. Das ist so ein Netto-Null-Konzept, das heißt, es können schon Emissionen entstehen, aber man kann eben irgendwelche Maßnahmen schaffen, was auch immer voll, also sehr kritisch zu sehen ist. Ich aber nicht so drauf eingehen. Und es steht was drin von Hilfen für arme Länder. Das haben nicht wir so da reingeschrieben, sondern es steht da tatsächlich so drin und wir sehen das ziemlich kritisch, weil dieses arme Länder einfach historische Vergangenheiten total ignoriert, warum diese Länder vielleicht in der aktuellen Ökonomie einfach schlechter dastehen. Und wir würden auch diese Hilfen nicht als Hilfen darstellen, sondern wir würden eigentlich sprechen von Schulden bei diesen Ländern, weil sie durch die viel spätere Industrialisierung einfach gar nicht dazu beigetragen haben, dass der Klimawandel so ist, wie er ist. Genau, da würde ich auch noch dazu kommen gleich. Genau, und es soll eine regelmäßige Überprüfung der Ziele stattfinden. Das läuft vor allem bei diesem IPCC, weiß nicht, so das Intergovernmental Panel on Climate Change, und ist eigentlich so die Autorität in der Wissenschaft. Das ist praktisch im Prinzip ein offenes Gremium, wo im Prinzip alle Menschen mitarbeiten können und online im Prinzip, ich kann es auch im Prinzip gesagt, die Forschung kommentieren können. Und diese ganzen Kommentare müssen mit veröffentlicht werden. Es geht einfach so hin und her. Das heißt, ich kann praktisch die Forschung von der anderen Person kommentieren und die Person muss sich dann dazu Stellung nehmen. Oder eben auch nicht, aber dann ist eben dieser Kommentar da. Und deswegen ist das ein sehr handfestes System, Forschung zu betreiben, und ist eben auch von fast allen Regierungen sehr, sehr anerkannt und so das Gremium überhaupt. Und die haben im Nachgang von diesem Pariser Abkommen zum ersten Mal als Reaktion, und nicht von sich heraus, sondern als Reaktion, einen Bericht verfasst. Das ist der Sonderbericht zu 1,5 Grad Erwärmung. Genau, und darin werden sie sehr, sehr deutlich, dass es eigentlich für einen Pfad von 1,5 Grad bis 2030 eine globale Emissionsminderung von 45-50% gibt im Vergleich zu 2010. Dass wir also im Prinzip die globalen Emissionen halbieren müssen in den nächsten 11 Jahren. Und das ist halt das höchste wissenschaftliche Gremium. Die sagen auch, bis 2050 müssen wir netto null erreichen, wenn wir auch nur annähernd an den 1,5 Grad bleiben wollen. Genau, und sie beschreiben nicht nur diese Zahlen, sondern sie erklären noch ein bisschen, was bedeutet das, wie können wir das schaffen. Und was sie schreiben, ist, dass wir dafür nie dagewesene Veränderungen brauchen, so nennen sie das immer wieder. Und das in allen Lebensbereichen. Und das war für mich so ein Punkt, als ich diesen Bericht gelesen habe, es gibt so eine Zusammenfassung auf 4 Seiten für politische Entscheidungsträgerinnen, war es so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, also es ist deutlicher, kann doch irgendwie so eine wissenschaftliche Community einfach nicht mehr werden. Nie dagewesene Veränderungen in allen Lebensbereichen in den nächsten 11 Jahren, das war für mich einfach so ein richtig krasser Moment. In diesem Bericht werden auch mehrere Kipppunkte nach unten korrigiert. Das heißt, es wird nochmal klarer gemacht, okay, es ist nicht erst bei 2,5 Grad, dass wir die Probleme kriegen, dass der Klimawandel sich selbst verstärkt, sich selbstständig macht und es wegläuft im Prinzip, sondern es ist eben schon so bei 1,8, 2 Grad nicht mehr absehbar, was wird denn eigentlich passieren. Genau, und jenseits 1,5 Grad sagen sie, kommen immer mehr Extremwetterlagen. Es ist nicht unbedingt so, dass es überall heißer wird, wie es jetzt vielleicht im letzten Sommer vermeintlich war, sondern es kann auch sein, dass wir einfach mal überhaupt keinen richtigen Sommer haben, oder es kann sein, dass einfach unglaublich viel regnet. Also man sieht auch an der Statistik der letzten Jahrzehnte von Extremwetterereignissen auf der ganzen Welt, dass die einfach mehr werden. Und das ist eigentlich so das Maßgebliche. Es ist eben immer schwer zu sagen, ist das jetzt Klimawandel oder ist das einfach Extremwetter? Und es ist vielleicht auch unnötig, das unbedingt immer zu bestimmen, aber es wird eben immer mehr Extremwetter. Das ist einfach das Problem. Genau, der Meeresspiegel steigt krass an. Das ist super problematisch, weil einfach die meisten Menschen auf der Welt an den Küsten leben. Tendenziell, wir haben krasses Artensterben, wir verlieren einfach unglaublich Diversität, und das macht eben Ökosysteme auch viel angreifbarer. Es gibt Wassermangel, das haben wir jetzt in Berlin gesehen. Genau, und für mich ist auch so diese Welternährung voll der wichtige Punkt, weil es im Moment noch ganz klar ist, theoretisch haben wir genug Lebensmittel, es gibt einfach die Verteilungsprobleme und verschiedene Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen, aber es gibt dem Studium dazu, es ist ja eigentlich genug Essen da. Und dann bin ich so, okay, wir haben Probleme, wir können es lösen, aber wenn praktisch der Klimawandel weitergeht, dann haben wir immer mehr Schwierigkeiten, auch genug Nahrungsmittel zu erzeugen, und irgendwann kommen wir in die Dilemma-Situation, es gibt auch gar nicht mehr genug Nahrungsmittel. Das wäre für mich persönlich in meinem Aktivsein einfach auch ein krasses Problem, wo ich denke, hey, wie krass, so weit will ich es überhaupt nicht kommen lassen. Genau. Dann in Anlehnung an den IPCC gibt es eine Studie, die heißt 2030 kohlefrei vom Fraunhofer Institut, die eben zeigt, okay, wie können wir als Nation Deutschland praktisch unseren Beitrag, es wird immer vom Beitrag gesprochen, leisten zu diesem 1,5 Grad Ziel. Und da ist eben in dieser Studie ganz klar, okay, wir müssen deutlich reduzieren in der Kohle, 55% bis 2020 runtergehen und bis 2030 eigentlich komplett in Kohle
ausgehen. Ist das weltweit gemeint oder Deutschland?
Das ist deutschlandweit, das war nicht das explizit für den, also als Empfehlung gedacht auch für die deutsche Politik.
Na, das ist ja Fraunhofer.
Genau. Genau. Und dann gab es ja die Kohlekommission, die hat da vielleicht andere Dinge im Kopf gehabt. Ja, genau. Freunde von uns haben damals so eine Analyse vorgenommen von dem Abschlussbericht der Kohlekommission. Und das ist praktisch eine Wordcloud, in der die Worte nach Häufigkeit sortiert sind, nach Größe. Das ist schon, genau. Und was mir da einfach krass ins Auge gefallen ist, oder nicht ins Auge gefallen ist, ist, dass da überhaupt das Klima nicht wirklich vorkommt. Und es eben überhaupt nicht wirklich darum geht, globale Probleme zu lösen, sondern es geht irgendwie ums Revier, es geht um Deutschland, es geht um Arbeitsplätze und Unternehmen. Aber die Weltrettung steht anscheinend nicht auf dem Programm. Und zwar auch frappierend.
Aber gerade den Ziel ist doch Energiewende total super, weil die macht voll die Arbeitsplätze.
Das ist natürlich gemeint, aber es ist eben anscheinend nicht so bei allen angekommen. Und es ist auch einfach frappierend, dass die Betroffenen nicht wirklich repräsentiert sind. Also in der Kohlekommission saßen keine Leute aus dem globalen Süden, die praktisch da irgendwie mitzureden hätten. Und es waren auch keine jungen Leute so richtig dabei. Also der Altersdurchschnitt dieser Kohlekommission war weit über 60.
Ich dachte 58. Aber um die 60. Ist auf jeden Fall viel zu hoch.
Und weil das eben so ein krasses Desaster war, wo viele Menschen einfach gesagt haben, hey, das kann nicht sein, das ist einfach überhaupt nicht dieser Konsens, den die Leute da irgendwie versucht haben oder behauptet haben, da gab es Kampagnen, die hießen kein Konsens und Veto. Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip von einem Konsens kennt, aber ein Konsens beinhaltet immer, dass alle praktisch gehört werden und dass auch alle Menschen ein Vetorecht haben. Und dann hat Fridays for Future und Ende Gelände zu einer einwöchigen Aktionswoche aufgerufen. Genau, und ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Fridays for Future Bewegung super groß geworden ist. Es gab super vielfältigen Protest, es gab große Demonstrationen und es gab auch viele Leute, die praktisch einfach gesagt haben, okay, wenn ihr den Kohleausstieg nicht macht, dann machen wir den Kohleausstieg und wir besetzen Bagger. Und es sind Leute dafür sehr lange eingesperrt worden. Es waren super krasse Repressionen, die Klimagerechtigkeitsbewegung, glaube ich, so bisher nicht hatte, dass Leute für Dinge, auf die bisher immer nur Geldstrafen im mittleren dreistelligen Bereich irgendwie vergeben wurden, jetzt plötzlich zu 2 Monaten Haft verurteilt wurden.
Das ist aus der Eule geworden, die zu 9 Monaten verknackt worden ist.
Das war nochmal eine andere Sache. Das war ja praktisch Eule, aber...
Ist die denn jetzt in Revision gegangen, Eule?
Ich glaube, es steht noch aus.
Dann sind die 9 Monate hinterher auch wohl rum. Wenn das lange dauert.
Genau.
Es ist
einfach auch für mich voll schön gewesen zu sehen, wie viele Leute sich da nochmal haben motivieren lassen. Und auch diese Nontal, Stanley und Vincent, die praktisch in der Lausitz dann für diese Aktion einfach super lange und viel zu lange auch einfach festgehalten wurden, sagen, hey, lass dich nicht einschüchtern, wir machen weiter. Und im Anschluss gab es in Leipzig noch wieder Baggerbesetzungen im Rheinland, in Pödelwitz. Genau, zwischenzeitlich waren ein Haufen Leute dafür in Haft, obwohl sie im Prinzip nicht wirklich irgendwas gemacht haben und wurden eben einfach viel zu lange festgehalten.
Ja, also sie wurden für den Vorwurf Hausfriedensbruch halt in Untersuchungshaft gesteckt. Also das ist... Und für so einen, also Hausfriedensbruch ist ein super geringer Vorwurf, dafür wurden noch nie Leute in Untersuchungshaft gesteckt. Also
das ist im Prinzip, wenn ich meinem Nachbarn über den Zaun steige.
Ja.
Wie also man das ist dann umfriedet, es gibt einen Zaun und im Fall vom Bagger gibt es halt noch nicht mal einen Zaun. Deswegen wurden die Leute in der Vergangenheit häufig auch freigesprochen, weil dann ist es wie, wenn ich den Nachbarn auf die Wiese laufe. Aber ja, also 3 Monate Knast für den Nachbarn in den Tarnstein, finde ich schon ein bisschen krass. Genau, hier haben wir nochmal zum Abschluss auch eine kurze Grafik einfach so als Eindruck zu den Kohlendioxidemissionen in Deutschland. Da sieht man, dass wir eigentlich so seit 2000 auf jeden Fall an den Zielen der Bundesregierung vorbeigehen. Dass der bisherige Trend ganz rumsteht, der Kohleausstieg so ein bisschen weiter in die richtige Richtung geht, aber die Ziele der Bundesregierung eigentlich immer noch weit verfehlt. Und selbst diese Ziele und das Ganze verfehlt einfach völlig den Reduktionspfad nach dem Fraunhofer-Institut, den es eben braucht. Genau. Dann kommen wir zur Klimagerechtigkeit.
Ja. Darf ich deinen Vortrag noch ergänzen und verbessern?
Darfst du.
Ja. Ja, da, mhm. da. Nee, ich, es fehlt immer noch eine Zahl, um eine dramatischer zu machen.
Ja, raus.
Ja, okay. Weil, also ich bin autodidaktischer Energieberater, ne, und ich habe mal RWE-Aktien besessen, also für Altersvorsorge. Und ich glaube, 2 Wochen nach Fukushima habe ich die verkauft. Ich glaube, ich habe Geld verloren und die heute noch Aktien haben, die haben viel Geld verloren. Aber ich wollte auf die Schweinerei und die fehlt jetzt im Vortrag und ich würde euch bitten, die einzubauen, weil die kaum in der Diskussion vorkommt, was das Besondere an der Braunkohle ist. Darf ich? Mhm. Ist aber ein bisschen Dreisatz dabei und Physik.
Ah, Peter, du hast 2 Minuten, nicht 2 Stunden.
2 Minuten?
Mach nicht kurz. Ja, genau, sag's bitte in 3 Sätzen.
Nee. Was ist eine Kilowattstunde Strom? Das ist ein Weinglas voll mit Öl, Olivenöl, Kohle, was auch immer. Ja, das ist immer die Einheit. So, ich trinke die jetzt mal auf, damit ich keinen Lass mache. So muss auch eine Tafel Schokolade, 600 Kilokalorien. So, wenn ich also Strom haben will, und im Dezember will ich Strom haben, da reicht mir eine PV-Anlage nicht. Ich brauche irgendwo ein Kraftwerk, fossile Energie, ne? Ist klar. Und das fehlt in dem Vortrag bisher. Ich kann also aus 100 Gramm Kohlenstoff und 100 Gramm Luft kann ich 1 Kilowattstunde Strom machen. Dann habe ich wie viel CO2?
1 Kilo.
200 Gramm. Das ist ein theoretischer Wert. Den werde ich in der Praxis nie erreichen. So. Und RWE selber besitzt Gaskraftwerke. Und in Bayern gibt es auch Gas- und Dampfkraftwerke. Die schaffen es also diese Kilowattstunde Strom, die wir gerade verbrauchen mit dem Licht. Die produzieren das mit 400 Gramm CO2. Das heißt, wenn man in der fossilen Energie bleibt und man braucht immer Backup ein bisschen, das habt ihr auch gesagt, am Ende braucht man immer ein bisschen im Winter und so weiter, dann kriegt man das hin mit 400 Gramm. Und was im Vortrag fehlt und bei der Claudia Kempfert bisher auch immer gefehlt hat und so weiter, ist, wie dramatisch das bei der Braunkohle ist. Wie viel ist es bei der Braunkohle? Gib mal eine Schätzung ab.
Pro Kilowattstunde
1 Kilo. Das ist jetzt die Kilowattstunde. Also ich komme mit einer.
Die ersten, die 200 waren ja wovon?
Also wenn ich das 100, wenn ich eine Maschine baue, die das 100% in Strom umsetzt, dann komme ich auf 200. Dann komme ich auf 200 Gramm. In Bayern und bei RWE in Holland stehen Gas- und Dampfkraftwerke. 400. Die schaffen das mit 400. So, was braucht die Braunkohle?
900 bis 1100.
Was sagt ihr?
Dasselbe, was er
sagt. 1200. Das Dreifache von einer normalen fossilen Verbrennung. Wenn man alles einrichtet und so weiter, das müssen wir auch weiter melden. Und das fehlt in der ganzen Diskussion. Und das muss man jetzt. Ich krieg noch eine extra Minute, bitte. So. Und dann muss man sich wie folgt vorstellen.
Das sind mal 10 Euro.
Wenn. Ich krieg 10 Euro.
Nein, die kostet 10.
Pass auf. So. Und das ist jetzt, das ist eigentlich der Hammer bei der Diskussion. Es wird immer gesagt, ja, die fossilen Energien. Aber die besondere Schweinerei, die steckt halt in der Braunkohle. Denn wir haben zurzeit hier, er wird es bestätigen, wir haben zurzeit in guten Zeiten 40% regenerativen Strom im Netz. Jetzt sind wir mal alle optimistisch und wir sagen, okay, wir schaffen die Quote auf 66% zu erhöhen. Wenn der Rest Braunkohle ist, der 3-mal mehr braucht, als wie fossil nötig ist, ist das alles wertlos. Durch die Braunkohle, ja, mache ich die ganze regenerative Energie wieder kaputt. Weil halt nicht 400, sondern 1200. Das Dreifache gebraucht wird. Und das habe ich zum Beispiel auch mit Diskussionen gehabt mit den RWE-Mahnwachen vom Landtag, mit den Gewerkschaftsfuzzis, die da rumstehen und mit den braunen Entschuldigung, Rheinbraun-Mitarbeiter, die sagen doch, wir haben doch jetzt 40% regenerative Energie. Was die aber nicht sagen, vielleicht auch nicht wissen, ist, dass der Rest, die 30% Braunkohle, alle anderen Bestrebungen kaputt macht. Und zwar nur für 2 Cent Unterschied. Nehmt es bitte mit in die Diskussion, weil sonst gar nicht diese dreifache Schweinerei, die kommt nicht rüber.
Ja, die Braunkohle ist extrem uneffizient.
Das
ist die Kernmessage. Ich würde jetzt gerne auch weitergehen, weil es geht nämlich nicht nur um die Braunkohle, sondern es geht auch noch um mehr. Und das wird in dem Teil wirklich für Gerechtigkeit erklärt werden.
Genau. Das hier ist Brianna, von Zahlen zu Menschen. Brenner ist mehrere Jahre jünger als ich und hat sich trotzdem begonnen, für Klimawandel einzusetzen. Da dachte ich noch, es geht irgendwie um Eisbären, ist alles ganz weit weg. Und Brenner hat mit 11 Jahren schon ihre erste Klimagruppe gegründet. Das könnte daran liegen, dass Brenner nicht wie ich in Deutschland geboren ist, sondern Brenner auf Samoa geboren ist und lebt. Und Samoa ein Inselstaat im Pazifik ist, der gerade davon bedroht ist, einfach im Meer unterzugehen durch den Klimawandel. Genau, hier in der Debatte wird halt häufig gesagt, naja, Klimawandel, das betrifft ja irgendwie alle und wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber es ist eben überhaupt nicht so, sondern wir sind alle super unterschiedlich vom Klimawandel betroffen. Das fängt an von diesen praktisch geografischen Voraussetzungen, von entweder im Inselstaat leben, der untergeht, oder eben irgendwo auf dem Festland, wo alles erstmal okay ist. Es geht aber auch weiter darüber, was die Menschen für Anpassungsmöglichkeiten haben. Zum Beispiel, dass die Niederlande oder Schleswig-Holstein eben kein Problem damit haben, sich einfach super hohe Deiche für super viel Geld zu bauen. Aber in Bangladesch das eben wahrscheinlich kein Mensch irgendwie vorantreiben wird oder sich leisten kann. Genau, und darüber hinaus sind auch Menschen, die stark von der Landwirtschaft abhängig sind, im Sinne von Subsistenzwirtschaft, oder indigene Völker häufig viel stärker betroffen, genauso wie Frauen häufig stärker betroffen sind, weil für die durch die Verantwortung für die Familie tendenziell migrieren viel schwieriger ist. Natürlich nur so eine Tendenz. Genauso wie auch arme Menschen oder Menschen mit niedrigerem Bildungsgrad tendenziell viel stärker betroffen sind, weil es einfach andere Möglichkeiten gibt, für diese Menschen zu reagieren. Und das Ganze wird noch viel ungerechter, wenn wir uns dann anschauen, wo Klimawandel eigentlich herkommt, nämlich dass Samoa pro Kopf pro Jahr ungefähr 1 Tonne CO2 ausstößt und 200.000 Tonnen im Jahr insgesamt, und Deutschland eben ein Vielfaches davon. Genau, und genauso kann man es eben auf einer Karte auch darstellen, dass man sieht, dass der globale Norden tendenziell oder die westlich entwickelten Industrienationen tendenziell viel stärker vom den Klimawandel produzieren. Und dazu will ich noch hinzufügen, dass diese Karte eigentlich krass verzerrt ist zugunsten dieser in meinen Augen einfach schuldigen Länder, weil die Skalierung super krass ist, weil es praktisch, also weil, ja genau, weil im hohen Ausstoßbereich viel weniger differenziert wird als im niedrigen Ausstoßbereich. Das heißt, die Karte könnte noch viel deutlicher sein, wenn sie nicht von der Weltbank gemacht worden wäre. genau. Und hier sieht man auch nochmal, dass praktisch, inwiefern praktisch Konsum oder eben Einkommen auch mit CO2-Emissionen zusammenhängt, sozusagen in Korrelation mit der letzten Karte. Dass die ärmsten 50% der Welt nur etwa 10% der Treibhausemissionen ausmachen, während die reichsten 10% umgekehrt ungefähr 50% ausmachen, sodass sich eben eine frappante Ungleichheit einfach ergibt. Und es gibt eben, ja, es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass ein höherer Bildungsgrad eigentlich gar nicht unbedingt, also der würde ja dafür, oder der sorgt dafür, dass ich vielleicht mehr Bewusstsein für Klimawandel habe. Man sollte meinen, dass ich dadurch irgendwie ökologischer lebe, aber meistens geht er auch einher mit einem höheren Einkommen und mit mehr Geld und sorgt daher eher für mehr Konsum, sodass häufig Menschen, die super stark vom Klimawandel betroffen sind, eigentlich aber gar keine Bildung über Klimawandel und dessen Problematik haben, eigentlich die ökologischsten Lebensführungen haben, und wir uns eigentlich oft von diesen Menschen auch Dinge abgucken sollten. Ja, was hat es überhaupt mit Klimagerechtigkeit so richtig zu tun, diese Ausgangslage? Klimagerechtigkeit unterscheidet vom Klimaschutz, oder Klimaschutz ist einfach die Senkung von Emissionen oder das Einsparen von Emissionen. Und Klimagerechtigkeit will das auch, aber befördern halt noch viel mehr. Wir sehen, dass Klimawandel Ursachen und Folgen hat und wir fordern, dass damit gerecht umgegangen wird. Deswegen sprechen wir zum Beispiel von Klimaschulden. Und wir fragen uns halt auch, hey, wie kann es sein, dass die Kohlekommission oder dass der Vorstand oder Vorsitz von RWE einfach darüber entscheiden kann, wie lange und wie viel Kohle verbrannt wird, dass aber die Menschen auf Samoa überhaupt nicht überhaupt nicht befragt werden, was sie dazu sagen. Ich glaube, ein Kerngrund für die ganze Klimazerstörung, wie sie im Moment passiert, ist, dass Menschen die Verantwortung dafür einfach auf andere abwälzen können. Und deswegen orientiert sich die Klimagerechtigkeit und deswegen wollen wir uns immer an den Betroffenen orientieren. Und wir glauben, wenn wir die Betroffenen fragen, dann würden wir jetzt sofort aufhören, Kohle zu verbrennen. Dann würden wir jetzt sofort ganz andere Dinge in Angriff nehmen. Weil Klimagerechtigkeit halt nicht nur bedeutet, dass wir irgendwie die Symptome vermindern, sondern es bedeutet, dass wir einfach auch die Ursachen angehen. Und das sind für uns auf jeden Fall auch globale Machtverhältnisse und das sind für uns auf jeden Fall auch, oder ist für uns auf jeden Fall auch das System der Wirtschaft, wie es im Moment funktioniert. Genau. Und die Menschen von Samoa und Buena und die Pacific Climate Warriors, die haben uns auch besucht. Das heißt, es gibt da durchaus die auch Zusammenarbeit und die waren im 2017 im Herbst auch im Rheinland. Und dazu haben wir euch ein kurzes Video am Ende gleich mitgebracht. Genau. Dann würden wir eine Pause machen wollen und würden euch gerne noch was mitgeben in die Pause.
Ich habe zwei Fragen.
Kannst du vielleicht gleich in der Pause zu mir kommen?
Ja, aber es ist ganz kurz. Mhm. Wer hat keinen Führerschein? Wer?
Hier in dem Raum.
Meiner ist verschimmelt, ich habe einen.
Aber wer hat keinen Führerschein gemacht?
Ja, ich fahre nur Fahrrad. Ja.
Also, wir können sehen. Und ich habe nicht gemacht, ich wollte das, ich kann nicht. Ich habe genug Geld diese Zeit und meine Familie. Ich wollte nicht. Ja, ihr sollt anfangen. Du sagst das. Ihr sollt anfangen. Was wir wart.
Genau, wie wir weitermachen wollen, damit würde ich auch gerne in die Pause gehen. Stellt euch vor, es ist 2050 oder sogar noch früher. Stellt euch vor, wir haben die Ziele vom IPCC, von der Wissenschaft, und unsere eigenen Ziele erreichen, wir haben keine Emissionen mehr. Im Rheinland kommen die Wolken nicht mehr aus Braunkohleschluten. Am Rand der Städte hören die Monokulturen auf und fangen Agroforstsysteme an und die Leute wissen, wo ihre Nahrung herkommt. Die Energie, die wir benutzen, die produzieren wir da, wo wir sie auch benutzen. Und wir produzieren sie nachhaltig. Wir brauchen aber auch weniger Energie, weil wir nur noch die Energie produzieren, die wir auch wirklich brauchen. Und Wälder, Felder und natürliche Ressourcen verwalten wir wieder gemeinsam, wie damals die Allmende des Hambacherwaldes. Wie sind wir da hingekommen? Jetzt möchte ich euch einladen, ein bisschen drüber zu grübeln und vielleicht auch ins Gespräch zu kommen in der Pause. Und wir haben vorne ein Plakat, auf dem ihr gerne einfach Sachen aufschreiben könnt, damit wir gemeinsam überlegen können, wie wir da hinkommen.
Und genau, nach der Pause sagen wir euch unsere Idee, wie wir glauben, dass wir da hinkommen können.
Dann hin.
Und ich glaube, wir würden vielleicht so kurz vor halb weitermachen, so eine gute halbe Stunde.
Ja,
nicht?
Nee, wir machen nur. Eine Viertelstunde.
Okay, Viertelstunde.
Ich möchte euch auch noch auf was hinweisen. Ich habe das letzte halbe Jahr für die Initiative Die Kirchen im Dorf Klassen gesammelt. Das ist eine Initiative vom Braunkohleabbau bedrohten Grafen und richtet sich an die katholische Kirche im Rheinland mit der Bitte, keinen Anhänger an RWE zu verkaufen und keine Kirchen mehr zu entwidmen. Und diese Unterschriftenaktion gibt es nur schriftlich, nicht online. Und die habe ich da auf diesem roten Tisch ausgelegt. Vielleicht wird sie nächste Woche übergeben. Kann sein, dass die Unterschriften, die heute Abend geleistet werden, gar nicht mehr mitzählen. Aber vielleicht geht es auch noch ein paar Monate weiter.